Wir haben eben gesungen, siehst du das Lamm? Und darauf sind wir hingewiesen, in der Passionszeit neu auf das Lamm zu sehen. Sehen, das hat ganz unterschiedliche Dimensionen und in das Sehen möchte ich euch gerne heute mit hineinnehmen. Jesus fragt in dem Bibeltext, den wir uns heute genauer ansehen, zu dem, den er heilen möchte, was siehst du? Was siehst du? Und das ist zutiefst die Frage, die diesen Vormittag heute prägen soll. Ich möchte dich heute fragen, was siehst du? Normalerweise, wenn ich Predigten vorbereite oder wer auch immer Predigten vorbereitet, dann bereiten wir uns ganz gut vor auf den Bibeltext. Wir gucken, was steht da eigentlich drin, und wir gucken, was sehe ich, was spricht mich an und was könnte die Leute ansprechen, was brauchen die Leute. Heute möchte ich das nicht nur mutmaßen, was ihr seht, sondern ich möchte das erfragen, was ihr seht. Und wie das Ganze funktioniert, das erkläre ich uns gleich. Vorher will ich uns aber gerne mit hineinnehmen, da in den Kontext, in dem der Bibelvers oder der Bibeltext steht, den wir uns heute genauer angucken. Der Bibeltext, den ich euch heute mitgebracht habe, ist eine von vielen Heilungen in der Bibel. Wir lesen unzählige Male, dass Jesus Menschen heilt. Und häufig lesen wir, dass Jesus Blinde heilt. Also ist es einer von vielen Texten, die ich heute mitbringe. Aber nicht einfach einer von vielen, sondern ein ganz besonderer. Besonders deshalb, wegen dem, wo dieser Text steht und was in diesem Text drin steht. Was da genau steht, das gucken wir uns gleich genauer an. Wo dieser Text steht, das möchte ich euch gerne eben erklären. Der Text steht im Markus-Evangelium in Kapitel 8. Jedes Evangelium, was wir haben, ist besonders geprägt. Jeder Evangelist hat bestimmte Themen, die ihm total am Herzen liegen, die ihm wichtig sind und die er in seinem Evangelium weitergibt. Vielleicht habt ihr euch schon manchmal gefragt, warum die Geschichten, die in den unterschiedlichen Evangelien stehen, so unterschiedlich dastehen. Haben die was anderes gesehen? Stimmt das vielleicht gar nicht, weil Jesus einmal das eine sagt und einmal das andere sagt? Ich glaube, dass deshalb die Texte so unterschiedlich drinstehen, weil die Menschen was Unterschiedliches erleben, wenn sie mit Jesus zusammen sind. Ihr kennt das vielleicht von Freizeiten oder von irgendwelchen anderen Veranstaltungen. Ganz viele Leute sind da und man fragt hinterher, was hast du erlebt? Der eine erzählt vom schönen Wetter, der andere erzählt von den Bibelarbeiten und der andere von dem, was gespielt wurde. Alle haben dasselbe erlebt, aber unterschiedlich wahrgenommen. Markus ist einer, man sagt über das Markus-Evangelium, dass es im Grunde die Passionsgeschichte mit verlängerter Einleitung ist. Heißt, Markus geht mit uns den Weg zum Kreuz. Und vorher einleitend beschreibt er das Wirken und das Handeln Jesu, aber dann geht es gerade auf das Kreuz zu. Der Text, den ich euch heute mitgebracht habe, bildet die Brücke zwischen dem Wirken Jesu und dem Weg ans Kreuz, steht genau dazwischen. Und ganz oft machen die Evangelisten das so, das ist bei Johannes so, das ist bei Lukas so, dass an dieser Stelle, bevor es ans Kreuz geht, ein Text steht, der ein bisschen eine Schlüsselfunktion hat. Deshalb, weil vielleicht nochmal zusammengefasst wird, was die wichtigen Themen des Evangelisten waren vorher. Vielleicht auch deshalb, weil es uns hilft, diese Brücke zu überwinden hin zum Kreuzesgeschehen. Also ein wirklich bemerkenswerter Text, allein deshalb, weil er an einer bestimmten Stelle in der Bibel steht. Jetzt erkläre ich euch, was ich heute mit euch vorhabe. Genau. Einmal bitte die Folie dazu. Sehr gut. Ich möchte euch gleich zuallererst den Text vorlesen, um den es geht. Und danach möchte ich euch einladen, den Text selber nochmal zu lesen und selber Entdeckungen zu machen. Guckt genau in diesen Text rein und sucht Fragen, die ihr habt zu diesem Text. Ich habe vorher in der Vorbereitung fast in jedem Vers was gefunden, wo ich gedacht habe, da habe ich eine Frage zu. Also hab Mut, richtig reinzugucken, reinzutauchen und Fragen, die ihr schwierig findet, an den Text rauszusuchen. das, was euch besonders anspricht, woran ihr hängen bleibt. Das könnt ihr machen, indem ihr die Bibeln benutzt oder die ausgedruckten Texte, die am Anfang der Stuhlreihen liegen. Achtung, am Anfang der Stuhlreihen deshalb, weil wir haben, weil der Text in den Bibeln sehr klein gedruckt ist, haben wir ein paar Mal auch größer kopiert. Das bedeutet, wenn ihr gerne einen größeren Text haben wollt, nehmt euch die Kopie. Wenn ihr den Bibeltext in der Bibel lesen wollt, nehmt euch die Bibel dazu. Wenn irgendwo noch was fehlt, meldet euch. Es liegen hier zum Beispiel vorne, sitzt keiner in der Reihe, da können wir was wegnehmen. Oder hinten habe ich noch ein paar Sachen über. Stattet euch einmal aus. Genau, sehr gut. Wird schon nachgeholt. Hat jeder von euch einen Bibeltext, einen Stift und eine kleine Karte? Hat jemand das nicht, dann bitte einmal anmelden. Da hinten fehlt noch was. Hier habe ich noch mal Bibel, Stift, pro Person, genau. Genau, und Zettel liegen da hinten noch aus. Vielleicht könnt ihr da noch mal. Ich glaube, da hinten waren noch keine Zettel. Genau. Sehr gut. Jetzt wisst ihr, wozu ihr die Bibel braucht. Ich sag ganz kurz noch, wofür ihr den Stift und den Zettel braucht. Und eure Bankreihe. Also, nachdem ihr selber Entdeckungen gemacht habt, schreibt bitte das eine, was ihr am spannendsten findet, was ihr gerne wissen wollt, auf diese kleine Karte drauf. Und danach möchte ich euch bitten, das, was eure Erkenntnis ist, mit denen zu teilen, die um euch herum sitzen. Also mit eurer Bankreihe oder mit der halben Bankreihe, wie es für euch am besten passt. Und dann einigt euch, nachdem ihr euch die Fragen vorgestellt habt, auf eine Sache, die ihr auf jeden Fall gerne nach vorne stellen wollt. Eine Frage, die ihr gerne stellen wollt. Ihr könnt auch noch die anderen im Hinterkopf behalten, weil vielleicht stellt jemand anderes eure Frage. Genau, aber sammelt die, genau, um die dann zu stellen, denn das passiert dann nämlich. Es wird ein Mikrofon durch die Reihen gehen. Annelie macht das, vielen Dank dafür. Und wird eure Fragen aufnehmen und ich versuche, die dann zu beantworten. Genau. Wenn ich was nicht weiß, dann sage ich das dazu. Denn ich möchte euch nicht irgendwelchen Quatsch erzählen, sondern wenn ich eine Frage nicht beantworten kann, dann sage ich das. Wir haben hier so ein paar Leute sitzen, die ich dann vielleicht frage, wenn ich es nicht weiß. Genau. Aber ich glaube, wir kriegen das miteinander hin. Und danach haben wir einen Moment nach dieser Zeit des Fragenstellens und Beantwortens, haben wir einen kurzen Moment, wo ihr überlegen könnt, was ist das eine, was ich mit nach Hause nehmen möchte. Und genau, ich gebe noch eine Sache mit, die ich gerne mit nach Hause nehmen will. Die teile ich mit euch. Genau, das liegt vor euch. Ich erkläre euch das aber auch nochmal unterwegs. Ganz wichtig ist, keine Angst vor Fragen, weil Fragen, die führen uns weiter. Fragen bringen uns weiter. Die Sesamstraße weiß ja schon, wer nicht fragt, bleibt dumm. Denn wenn wir Fragen unterdrücken, verdrängen, dann kommen wir nicht weiter. Wenn wir die Fragen stellen, dann haben wir die Möglichkeit, weiterzugehen. Und dazu bist du heute eingeladen. Ich bete mit uns und dann lese ich uns den Bibeltext. Jesus, wenn wir jetzt gemeinsam in dein Wort sehen, dann bitte ich dich, dass du selber sprichst. Ich will dich bitten, dass du uns an dem Punkt in unserem Leben anrührst, wo es wichtig ist, dass wir neu sehen. Alles, was wir tun jetzt, das Miteinander lesen, das Reden, das Austauschen, das Teilen, das tun wir dir zur Ehre. Bitte wirke du selbst. Amen. Ich lese uns Markus 8. So, und zwar die Verse 22 bis 26. Und Jesus und seine Jünger kamen nach Bethsaida. Dort brachten die Leute einen Blinden zu ihm. Sie baten Jesus, berühre ihn. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Dorf heraus. Dann spuckte Jesus ihm auf die Augen, legte seine Hände darauf und fragte ihn, was siehst du? Er blickte auf und antwortete, ich sehe Menschen. Sie sehen aus wie Bäume, die herumgehen. Noch einmal legte Jesus ihm die Hände auf seine Augen. Da konnte er klar sehen. Er war geheilt und konnte alles deutlich erkennen. Jesus schickte ihn nach Hause und sagte, geh aber nicht in das Dorf hinein. Ihr habt jetzt 2 Minuten Zeit, um selber nochmal zu lesen und eigene Entdeckungen zu machen. Ich lade euch ein, eure Entdeckung, eure Frage für euch auf euren Zettel aufzuschreiben. Sieht sehr gut aus. Ich sehe ganz viele Schreiben. Wenn ihr aufgeschrieben habt, dann lade ich euch ein, euch einander zuzuwenden in eurer Bankreihe und euch das vorzustellen, woran ihr hängen geblieben seid, um dann zu sagen, das ist das eine, was wir als Bankreihe auf jeden Fall gerne fragen wollen. Dazu habt ihr nochmal 3 Minuten Zeit. Es macht richtig Freude zuzusehen, wie ihr miteinander im Gespräch seid über die Bibel, über den Bibeltext und eure Fragen. Ich bitte euch, dass ihr jetzt euch einigt, wenn ihr es noch nicht habt. Genau, es ist nicht ganz angekommen. Ihr sollt jetzt einmal überlegen, welche Frage aus eurer Reihe wollt ihr unbedingt gerne beantwortet haben. Die anderen Fragen behaltet bitte, weil es kann sein, dass eine andere Reihe schon eure Frage stellt. Genau, wir wollen möglichst vielfältig eure Fragen hören. Ganz wichtig, jede Frage ist total wertvoll. Vielleicht scheinen euch manche ganz klein, aber jede Frage ist ultra wertvoll und bringt weiter. Und ich freue mich schon drauf und ich bin ein bisschen aufgeregt. Okay, die Stille deute ich so, dass wir starten können. Annelie ist jetzt mit einem Mikrofon bewaffnet und ihr dürft einmal melden, wenn ihr eure Frage stellen möchtet und dann versuche ich, so gut es geht, eine Antwort auf eure Frage zu geben. Es geht los. Sehr schön.
Sehr gut.
Einmal ganz kurz Abfrage, wer von euch, nicht Bankreihe, sondern wer von euch hatte auch diese Frage? Einmal Arme hoch. Das sind richtig viele. Und ich glaube, dass das eine der absoluten Kernfragen dieses Textes ist. Vielen Dank für diese Frage. Warum heilt Jesus nicht sofort? Nicht, weil er es nicht kann. Das hat Jesus schon oft gezeigt, dass er heilen kann, dass er dafür gar nichts braucht. Keine Spucke, keine Handauflegung, manchmal braucht er nicht mal eine Berührung, sondern es reicht, dass ihn jemand berührt und Jesus heilt auf einen Schlag. Warum also wird hier in zwei Schritten geheilt? Ich habe vorhin gesagt, dass dieser Text an einer sehr entscheidenden Stelle im Evangelium steht. Und ihr werdet bei vieler meiner Antworten heute feststellen, dass ich einen Zusammenhang herstelle zwischen dem, was vor und nach dem Text steht, weil ich glaube, dass Markus mit Absicht diese Geschichte hier platziert, deshalb, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass diese Geschichte nicht nur Heilungsgeschichte ist, nicht nur Wunder ist, sondern diese Geschichte auch Predigt ist. Direkt vor dieser Geschichte ist Jesus mit seinen Jüngern unterwegs in einem Boot und die Jünger merken, oh, wir haben nur ein Brot dabei. Und sie fangen an, sich Sorgen zu machen und wissen nicht, hört man mich noch? Nee, ne? Mein Mikrofon ist... Brot dabei und sagen, oh, was machen wir jetzt? Wir haben nur ein Brot dabei. Und man fängt an, sich Sorgen zu machen und miteinander zu reden. Und ich lese euch einmal ganz kurz vor, was Jesus zu ihnen sagt. Steht direkt vor dieser Geschichte. Wenn ihr möchtet, dann lest gerne mit. Ab Vers 17. Jesus merkte das und sagte zu ihnen, warum macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr immer noch nichts? Begreift ihr denn gar nichts? Sind eure Herzen so fest verschlossen? Ihr habt doch Augen und seht nichts. Ihr habt doch Ohren und hört nichts. Erinnert ihr euch noch daran, wie ich 5 Brote unter 5000 Menschen ausgeteilt habe? Und wie viele Körbe habt ihr mit den Resten gefüllt? Sie antworteten, 12. Und als ich die 7 Brote unter 4000 aufgeteilt habe, wie viele Körbe habt ihr da mit Resten gefüllt? Sie antworteten, 7. Da sagte Jesus zu ihnen, begreift ihr denn immer noch nichts? Das Markus-Evangelium ist voller Geschichten, in denen Jesus vor den Augen der Menschen wirkt. Vor den Augen der Leute, der Schar, von denen wir keinen Namen wissen, und vor den Augen der Jünger. Und immer wieder steht hier, wenn Jesus gewirkt hat, sie wunderten sich. Sie fürchteten sich. Also tut Jesus ein wirklich tolles Wunder und sie fürchten sich zutiefst, weil sie nicht verstehen, was da gerade passiert und wer das ist, der das Ganze tut. Sie verstehen bruchstückweise. Sie sehen ein bisschen. dass da einer ist, der was Besonderes kann. Dass da einer ist, der anscheinend von Gott gesandt ist, aber sie sehen nicht vollkommen. Der Blinde erlebt, dass Jesus ihn ganz sehend macht. Erst ein bisschen, bruchstückweise, und dann glasklar, sonnenklar steht in diesem Text. Das ist ein ganz seltenes Wort, was hier im Griechischen vorkommt. Er sieht sonnenklar. Die Jünger erleben das, was wir bisher bruchstückweise gesehen haben. Wo wir gesehen haben, Jesus ist von Gott gesandt. Das wird sonnenklar, als sie erkennen, es ist der Messias, mit dem wir hier unterwegs sind. Es ist der, der von Gott gesandt ist, um diese Welt zu retten. Aber das ist lange nicht klar. Das ist auch nicht klar, als Jesus am Kreuz hängt. Das wird erst nach und nach und nach immer klarer. Warum diese Geschichte so dasteht? Ich glaube, weil Markus zum Ausdruck bringen will, sehen bedeutet manchmal von Jesus sich führen zu lassen, Schritt für Schritt. Beantwortet das eure Frage? Okay, dankeschön. Eine weitere Frage von euch. Von einer anderen Reihe. Oder wart ihr zwei Gruppen? Genau. Also genau, da ist eine Frage.
Warum soll er eigentlich nicht ins Dorf zurückgehen?
Ja. Vielen Dank. Warum soll er nicht ins Dorf zurückgehen? Komisch, dass er nicht ins Dorf zurückgehen soll. Im Markus-Evangelium ist auch das, was ganz typisch ist. Ganz oft passieren Wunder und Jesus sagt hinterher, erzähl's nicht weiter, sag es nicht, geh nicht dahin zurück, wo du hergekommen bist. Warum tut Jesus das? Ich habe früher ganz oft gedacht, als ich noch relativ jung mit Jesus unterwegs war, habe ich immer gedacht, oh, wenn Jesus nur ein Wunder tun würde, das ich sehen kann, ein Zeichen tun würde, damit ich richtig glauben kann, dann hätte ich keine Zweifel mehr, dann wäre ich safe, dann würde ich das auch freudestrahlend weitererzählen, aber ich muss mal was gesehen haben, ich muss ein Zeichen gesehen haben, ich muss ein Wunder gesehen haben. Ich habe im Laufe meines Glaubenslebens so manche Wunder sehen dürfen. Und bei jedem verhielt es sich ähnlich. Ich habe was erlebt und habe gedacht, ja, ich habe Gottes Wirken gesehen und es hat mich bestärkt in meinem Glauben. Und Tage, Wochen oder Monate später habe ich mich gefragt, wirklich? War das nicht doch Zufall? War das nicht doch irgendwas, was zufällig gewirkt ist? Jesus hat kein Interesse daran, dass die Menschen ihn als Zeichen, als Wundertäter, als Heiler erleben. Jesus möchte gerne helfen, Jesus möchte gerne heilen, aber vor allen Dingen möchte Jesus, dass die Menschen ihn als Messias erkennen, dass die Menschen erkennen, er ist der, der von Gott gesandt ist und der gekommen ist, um die Menschen zu retten. Er ist der, der zeigen will, wer Gott ist. Das ist das, was Jesus sich wünscht. Er hat kein Interesse daran, dass Leute ihn als Wundertäter erleben und dann sagen, oh ja, der ist besonders, an dem halten wir uns fest und dann aber wieder ins Zweifeln kommen und dann wieder von ihm weggehen. Jesus sagt, an den Stellen, wo die Menschen erkennen, das ist der Messias, das ist ein Wundertäter, da gibt es eine Geschichte ganz am Anfang, wo er Dämonen austreibt, der sagt, du bist der Messias Gottes. Da sagt er, und geh zurück und erzähl davon weiter, bei den anderen nicht. Bei den anderen wartet er und sagt, dann soll erzählt werden, wenn klar ist, wer das getan hat und warum das getan wurde. Nicht Effekthascherei, nicht irgendwelche tolle Wundersachen, sondern es geht Jesus immer darum, den Menschen zu helfen und zu zeigen, wer Gott ist. Vielen Dank für eure Frage. Ich hoffe, es hat sie beantwortet. Ja.
Wird ja von Spucke hier gesprochen. Ja. Also hier nicht nur in diesem Text, aber in der Bibel sowieso. Und meine Frage ist ganz einfach. Ist es irgendwie wo hinterlegt, eine Erklärung darüber, warum mit Spucke?
Genau, also Spucke oder Speichel galt im rabbinischen Judentum als Heilmittel speziell gegen Augenkrankheiten. Und auch im hellenistischen Raum, also bei den Griechen, gab es immer wieder Überlieferungen dazu, dass Spucke heilende Wirkung hat. Hat Jesus diese Spucke gebraucht? Nein, habe ich vorhin schon gesagt. Ich glaube aber, dass es, die Bibel ist voll davon, oder besonders auch im Alten Testament erleben wir das immer wieder, dass Gott Zeichen braucht. Wo wir uns fragen, braucht Gott das jetzt? Kann der nicht auch ohne? Ich bin zutiefst davon überzeugt, Gott kann ohne. Der gesprochen hat und durch sein Sprechen die Welt geschaffen hat, der kann ohne Hilfsmittel. Ich glaube, da wo Gott oder wo Jesus Hilfsmittel braucht, da brauchen wir Menschen diese Hilfsmittel. Ich weiß, als Jesus diese Spucke dem Mann auf die Augen geschmiert hat, da hat der Blinde gewusst, Jesus wirkt was. Der hat noch nicht vollends gesehen, es war noch nicht gewirkt, aber er wusste, es passiert was. Uns reicht das auch ganz oft zu wissen, ja, es wird was, es passiert was. Auch ich glaube oder ich merke, ich kann dann besser abwarten, kann geduldiger sein, wenn ich weiß, ja, es hat angefangen, es wirkt was. Gott braucht Hilfsmittel für uns, damit wir was zum Anfassen haben, damit wir was zum Spüren haben, damit wir Sicherheit haben, vielleicht jetzt noch nicht, aber irgendwann. Ich finde es großartig, dass Jesus so seelsorgerlich mit uns unterwegs ist, so sehr auch auf das sieht, was wir brauchen. Vielen Dank für deine Frage. Weitere Fragen hier im Raum. Traut euch ruhig, auch wenn ihr noch eine in der Bankreihe habt, die noch nicht gestellt wurde. Hier haben wir noch eine Frage.
Wieso sieht er die Menschen wie Bäume?
Sehr gute Frage. Das habe ich mich auch gefragt. Warum sieht er die Menschen wie Bäume umherwandeln? Ich finde es sehr schwierig, diese Frage zu beantworten. Ich versuche mal, mich dem anzunähern. Die Antwort des Blinden lässt auf jeden Fall darauf schließen, dass er nicht blind geboren wurde. Das ist was wir über den Blinden erfahren, denn er weiß immerhin anscheinend, dass Bäume und Menschen eine ähnliche Gestalt haben. Stelle ich mal als Frage in den Raum. Aber er weiß auf jeden Fall, was mit Bäumen und mit Menschen anzufangen und damit, wie es aussieht, wenn etwas umherwandelt. Aber ganz ehrlich, die Antwort finde ich höchst fragwürdig. Denn der Mann weiß, Bäume wandeln nicht umher. Was ist das für eine komische Antwort? Ich stelle immer wieder fest, wenn ich in die Welt gucke, dass da, wo Menschen etwas nicht verstehen, sie sich sehr abenteuerliche Sachen einfallen lassen darüber, was es sein könnte. Das erleben wir im Zusammenhang mit Corona, das erleben wir im Zusammenhang mit Krieg, das erleben wir mit ganz vielen kleinen und großen Sachen in unserem Alltag. Wir erfinden uns was zurecht und das ist oft überhaupt nicht naheliegend. Aber es ist ja eine Möglichkeit und irgendwie was Kleines, was wir sehen können. Das Spannende ist, dass Jesus und die Jünger was ganz Ähnliches erleben im weiteren Textverlauf. Die sind unterwegs nach Jerusalem und Jesus sieht, wie sich die Menschen immer mehr von ihm abwenden. Einer nach dem anderen. Viele bleiben weg, deshalb, weil sie sich fürchten, weil sie Angst haben, weil sie nicht so ganz genau wissen. Und Jesus fragt die Jünger, was sagen die Leute, wer ich bin? Und die Jünger sagen, manche sagen, du bist Elia. Manche denken tatsächlich, dass jemand, der vor 1000 Jahren da war, jetzt wiedergekommen ist. Manche sagen, du bist Johannes der Täufer, von den Toten auferstanden. Die Menschen denken also, es könnte tatsächlich sein, dass jemand, der vor einigen Wochen hingerichtet wurde, aus dem Grab gekommen ist und da rumläuft. Halten sie für wahrscheinlich. Manche, das steht an einer anderen Stelle, sagen, da ist der Satan selber am Werk und wirkt gegen seine bösen Geister. Auch das halten sie für wahrscheinlich. Aber das, worauf sie eigentlich schon seit immer warten, dass der Messias, auf den sie schon immer warten, da ist, das können sie nicht sehen, wollen sie nicht sehen, trauen sie sich nicht zu sehen. Sie finden was anderes. Und Jesus fragt an dieser Stelle seine Jünger, was denkt ihr, wer ich bin? Und Petrus sagt zum ersten Mal in der Geschichte im Markus-Evangelium, du bist der Christus. Das ist ein Riesenbekenntnis, das ist bahnbrechend für Petrus, das zu sagen. Es ist bahnbrechend, etwas zu sehen, auch dann, wenn es vielleicht noch nicht ganz klar ist. die Antwort ist komisch und sie bleibt komisch. Vielleicht beabsichtigt Markus, das damit aufzugreifen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielen Dank für ja diese kuriose Frage. Wir hätten noch Platz für ein oder zwei Fragen. Also scheut euch nicht, die zu stellen, auch wenn ihr denkt, die ist nur ganz klein. Sehr gut.
Dass da jemand kam, der den Blinden nach Jesus gebracht hat, da frage ich mich, weil irgendwo waren ja wohl da schon Leute, die auch an Jesus geglaubt haben und auch das heilen kann.
Ja, vielen Dank für diese Frage. Das ist ganz spannend. Hier steht, dass die Leute den Blinden zu Jesus gebracht haben. Tatsächlich wird aus anderen Übersetzungen gar nicht ganz klar, wer das war. Da steht einfach nur sie brachten ihn zu Jesus. Da steht gar nicht unbedingt die Leute. Vorher ist von den Jüngern die Rede. Man könnte auch meinen, es sind die Jünger, die ihn zu Jesus gebracht haben. Wer das war, wissen wir überhaupt nicht. Ich finde es auch super spannend. Ich habe mich gefragt, wer war das denn? Ja, waren das welche, die gehört haben, dass da einer ist, der was kann? Waren das vielleicht welche von den Jüngern? Das wissen wir nicht, wer das war. Ich finde aber auch sehr spannend, was sie sagen. Sie sagen nämlich, wer weiß es? Berühre ihn, genau. Ich habe mich gefragt, warum steht denn da bitte berühre ihn und nicht heile ihn? Warum steht da berühre ihn und nicht heile ihn? Haben die sich vielleicht nicht getraut, um Heilung zu bitten? Haben sie es Jesus vielleicht nicht zugetraut, die ihn da gebracht haben? Und trotzdem bringen sie, wissen vielleicht die Leute, die ihn dahin bringen, wenn Jesus nur berührt, dann passiert das Beste. Und es muss vielleicht gar nicht unbedingt Heilung sein. Ich möchte diese Frage gerne an uns zurückstellen. Sowohl deine Frage, wer bringt eigentlich zu Jesus, den der Hilfe braucht, als auch die Frage, warum eigentlich berührst du mich und nicht heilst du mich? Warum bitten wir Jesus darum, dass er uns berührt, dass er uns begegnet, dass er was wirkt in unserem Leben? Aber warum bitten wir ihn nicht darum, dass er uns heilt? Vielleicht, weil wir Angst haben, enttäuscht zu werden. Vielleicht, weil wir denken, dass unser Glaube zu klein ist oder dass Jesus es vielleicht doch nicht kann oder dass es das nur damals gab. Warum bitten wir Jesus nicht darum, dass wir sehen können? Vielleicht deshalb, weil wir denken, wir haben schon alles gesehen. Vielleicht deshalb, weil wir fürchten, was wir sehen könnten. Vielleicht, weil wir nicht erwarten, dass es viel zu sehen gibt. Ich bin davon überzeugt, es gibt eine Menge zu sehen, wenn wir in Gottes Wort gucken. Es gibt eine Menge zu sehen, wenn wir Jesus begegnen. Und ich bin davon überzeugt, ob wir diejenigen sind, die jemanden hinbringen oder selber diejenigen sind, die zu Jesus gehen, wir dürfen Großes erwarten. Ich finde es spannend, diese Frage auch für mich neu zu buchstabieren. Warum an manchen Stellen erwarte ich nur so wenig? Traue ich mich so wenig zu sehen? Vielen Dank für die gute Frage. Wenn keine Frage mehr, also ihr dürft jetzt noch mal zucken oder es ist oder ich beende die Fragerunde. Da haben wir noch eine. Das ist dann die Abschlussfrage.
Was bedeutet dieses Klarsehen? Also bedeutet das, dass der Blinde vielleicht sogar klarer sieht als die anderen Menschen, die um ihn drumherum sind?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Spannend ist, da steht sogar dreimal im Grunde was von Sehen. Da steht, er kann sehen. Er ist geheilt und er wird klar sehen. Ich gucke nochmal ganz genau hier die Formulierung, dass wir das auch, da konnte er klar sehen. Er war geheilt und er konnte alles deutlich erkennen. Dreimal steht es da. Ich glaube, dass das stimmt, was du sagst, dass da einer ist, der wirklich, wirklich, wirklich klar sieht. Drei, das begegnet uns ganz oft in der Bibel dafür, dass was abgeschlossen ist, dass besonderes Wirken Gottes sichtbar wird, dass da was vollendet ist. Dieser Text macht uns unmissverständlich klar, er ist vollkommen geheilt. Er kann sonnenklar sehen, ein wirklich großes Wort, was da steht. Da ist nichts mehr übrig von der Krankheit. Jesus ist den Weg bis zum Ende mitgegangen. Und dieser Blinde, der ist schon einen Weg gegangen. Das Spannende ist, als Jesus gebeten wird, aus dem Dorf, also den Mann zu berühren, nimmt er ihn an der Hand, er geht mit ihm aus dem Dorf heraus, dann kommt diese Prozedur mit Speichel und Handauflegung und so weiter. Ein erstes wenig Sehen und dann ein absolutes Klarsehen. Jesus geht einen Weg mit diesem Mann und dieser Weg führt zur vollkommenen Heilung. Jesus sagt, ich will mit dir einen Weg gehen, zu einem vollkommenen Sehen hin. Bleib dran, bleib dabei, lass dich führen von mir, lass dich von mir festhalten. Vielen Dank. Wir haben ganz viele unterschiedliche Aspekte gehört. Ich hoffe, dass was dabei war, wo du sagst, das ist der Punkt, der mich getroffen hat, der mich angesprochen hat. Ich lade dich ein zu einem Moment der Stille, eine Minute, in der du überlegen kannst, was ist der Punkt, den ich mitnehmen will, als Zuspruch oder als Herausforderung für meinen Tag heute, für meine nächste Woche, für mein Leben. Einen kurzen Moment der Stille. Was siehst du? Was siehst du? Fragt Jesus den Mann und ich frage mich, weiß Jesus nicht, was der Mann sieht? Wenn ich zum Arzt gehe oder auch sonst in meinem Leben, dann wünsche ich mir, dass ich gefragt werde, dass nicht jemand vorschnell urteilt, dass mir nicht jemand sagt, was er denkt, was ich fühle oder was ich empfinde, sondern dass ich gefragt werde. Jesus ist zutiefst ein Nachfragender. Jesus ist zutiefst ein Hinhörender. Jesus ist zutiefst einer, der sieht und trotzdem nicht darauf sitzen bleibt, dass er weiß, sondern nachfragt, seelsorgerlich. Jesus fragt nach. Und ich wünsche uns, dass wir Nachfragende bleiben, dass wir nicht aufhören, Jesus mit dem zu konfrontieren, was uns auf der Seele brennt. Ich habe eine Weile nicht mich getraut, Bibeltexte ordentlich zu lesen, weil ich immer Angst hatte, ich stoße auf was, worüber noch keiner nachgedacht hat. Und das führt dazu, dass ich meinen Glauben verliere. Mittlerweile freue ich mich zutiefst über Fragen. Ich finde dieses Format einen unfassbaren Schatz, weil ich weiß, jede Frage, die gestellt wird, führt mich weiter, fordert mich heraus, zeigt mir, Gott ist immer noch größer, als ich mir vorstellen kann. Es gibt immer noch was zu entdecken von Gott, was größer und großartiger ist, als ich mir vorstellen kann. Was siehst du? Das will ich mich immer wieder fragen und ich ermutige euch, das immer wieder zu fragen, genau hinzusehen. Fragen machen nicht klein, Fragen machen nicht kaputt, sondern Fragen zeigen, wie großartig Gott ist und wie großartig Gott wirkt und dass er immer noch größer ist als unser Verstand. Was siehst du? Herzliche Einladung, sich von Jesus an die Hand nehmen zu lassen, damit wir klar sehen können. Gerade auch mitten in dieser Passionszeit. Wir singen miteinander das Lied O Haupt voll Blut und Wunden. Und vielleicht habt ihr schon so oft gehört, Jesus ist für unsere Schuld gestorben. Ich merke oft, ich habe das schon so oft gehört, dass das irgendwie selbstverständlich geworden ist, dass ich manchmal gar nicht richtig verstehe, was da eigentlich dahinter steckt, dass ich gar nicht mehr richtig sehen kann. Lasst uns in dieser Passionszeit, in diesem Ostergeschehen ganz neu hinsehen, hinhören, was das bedeutet, dass da einer ist, dessen Haupt voll Blut und Wunden ist, deshalb, weil er mich so lieb hat. Amen.